Liebe Gemeinde, Judika heißt dieser Sonntag, der fünfte in der Passionszeit. Das ist der lateinische Anfang von Psalm 43, wo es heißt, schaffe mir Recht, Judika, Gott, und führe meine Sache gegen treuloses Volk, errette mich vor falschen und bösen Menschen. Der Gott Israels schafft den Bedrängten Recht und weist die Bedränger in ihre Schranken. So ist auch der Gott und Vater Jesu Christi, der Gott, der eine Gott und Schöpfer dieser Welt, so ist unser Gott. An ihn kann man sich wenden, wenn böse und falsche Menschen einem das Recht verweigern. Vor ihn hat Jesus in den Tagen seines irdischen Lebens sein Bitten und Flehen mit lautem Schreien und unter Tränen gebracht, denn er konnte ihn vom Tod erretten. So haben wir es gehört im Hebräerbrief, Kapitel 5, gerade eben. Und dann geht es weiter. Und er ist erhört worden, weil er es aus Ehrfurcht vor Gott tat. Er ist erhört worden. Das heißt nicht, dass ihm das Leid und der Tod erspart geblieben sind. Er ist gestorben und dann erst vom Tod errettet worden. Er musste hindurch durch den Tod. Er musste gehorsam lernen, heißt es da, obwohl er doch Gottes Sohn war. Und durch seinen Gehorsam ist er vollendet worden und hat ewiges Heil für die gebracht, die ihm gehorsam sind. Für die also, die ihm auf seinem Weg nachfolgen und gehorsam lernen an dem, was sie zu leiden haben, was wir zu leiden haben. So werden auch wir zur Vollendung gebracht. Das ist unbequem, bis hinter die Schmerzgrenze. Wir sind in der Passionszeit und da sind das die Themen. Da muss es irgendwie ungemütlich werden und es wird ungemütlich auch für uns. Schaffe mir Recht, Gott, das lässt sich doch noch so einigermaßen gut mitsprechen. Schließlich sind wir es gewohnt, dass das Recht auf unserer Seite ist. Wir leben in einem Rechtsstaat. Wir haben demokratische Rechte, wir haben Bürgerrechte, wir haben Menschenrechte, Gewohnheitsrechte und Recht haben wir auch gerne. Wir sind gut informiert und können uns ein Urteil bilden und damit haben wir dann Recht, ob es den schlecht Informierten passt oder nicht. Schaffe mir Recht, Gott. Das ist für die meisten weißen Mittelschichtbeter in Deutschland nicht das Gebet des existenziell Bedrängten. Es ist das Gebet des Rechthabers und Rechteinhabers, der bei Gott die ungestörte Fortsetzung seines komfortablen Lebens beantragt oder mehr davon haben will. So weit, so menschlich. Wir wollen doch schließlich alle leben und keiner will sich verschlechtern. Auch wenn genau das gerade mit Macht auf uns zurollt. Von Vollendung durch Leiden und von Gehorsam wollen wir nicht so gerne so viel hören. Da geht es uns eigentlich auch nicht anders als zwei Jüngern Jesu. Deren Geschichte soll uns heute beschäftigen. Ich lese aus Markus 10 die Verse 35 bis 45 und heute müsst ihr leider nur zuhören, da gibt's nichts zu sehen. Da kommen Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedäus, auf Jesus zu und sagen, Meister, wir wollen, dass du für uns tust, worum wir dich bitten. Er sagte zu ihnen, was soll ich für euch tun? Sie sagten zu ihm, gewähre uns, dass wir einer zu deiner Rechten und einer zu deiner Linken sitzen werden in deiner Herrlichkeit. Jesus aber sagte zu ihnen, ihr wisst nicht, worum ihr bittet. Könnt ihr den Kelch trinken, den ich trinke, oder euch taufen lassen mit der Taufe, mit der ich getauft werde? Sie sagten zu ihm, wir können es. Da sagte Jesus zu ihnen, den Kelch, den ich trinke, werdet ihr trinken, und mit der Taufe, mit der ich getauft werde, werdet ihr getauft werden. Doch über den Platz zu meiner Rechten oder Linken zu verfügen, steht mir nicht zu, sondern er wird denen zuteil, für die er bereitet ist. Als die Zehn das hörten, wurden sie immer unwilliger über Jakobus und Johannes. Und Jesus ruft sie zu sich und sagt zu ihnen: Ihr wisst, die als Herrscher der Völker gelten, unterdrücken sie, und ihre Großen setzen ihre Macht gegen sie ein. Unter euch aber sei es nicht so, sondern wer unter euch groß sein will, sei euer Diener. Und wer unter euch der Erste sein will, sei der Knecht aller. Denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben hinzugeben als Lösegeld für viele. Jakobus und Johannes, das sind mit Petrus zusammen die engsten Vertrauten Jesu. Diese drei nur hat er mitgenommen zur kranken Schwiegermutter des Petrus auf den Berg der Verklärung, auf den Ölberg und in den Garten Gethsemane. Jakobus und Johannes müssten eigentlich etwas verstanden haben von Jesus und von seiner Botschaft. Aber sie sind hier ganz bei sich und ihrem komfortablen Leben. Schaffe uns Recht, so bitten sie Jesus, denn als engste Vertraute des Königs der Juden haben sie doch wohl ein Recht auf höchste Ehren und Ämter im anbrechenden Königreich Gottes. Sie haben ein Recht, an der Festtafel des Königs ganz eng bei ihm zu sitzen und sich die besten Speisen und Getränke auftischen zu lassen. Man kann ihnen zugutehalten, dass ein leidender Messias für sie undenkbar war, so wie für alle Juden damals. Und wie alle Juden litten sie unter der römischen Besatzung und sehnten sich nach Befreiung und einem Leben in Würde. Da konnten die Hoffnungen und Erwartungen natürlich schon mal über das Ziel hinausschießen, sagen wir aus heutiger Perspektive. Wir wissen ja, dass Jesus gekommen ist, um sein Leben hinzugeben zur Erlösung für viele. Wir kennen die Bibel und sind vielleicht viel vertrauter mit Jesus, als die 12 Jünger es jemals waren. Deshalb bitten wir ihn genauso ein ums andere Mal: Schaffe mir Recht. Aber haben wir nicht genau dieselben Illusionen wie Jakobus und Johannes? Dass unsere Frömmigkeit uns letztendlich Vorteile verschafft, nicht nur in der jenseitigen Welt, sondern auch im Hier und Jetzt. Illusionen darüber, dass wir es verdient haben, bedient zu werden von dem, der doch zum Dienen gekommen ist. Wir singen Lieder vom König, der so groß ist und so mächtig und uns schützen und segnen soll, damit wir bloß nicht erschüttert werden in unserem behüteten Leben. Jetzt tue ich vielleicht vielen Unrecht, deren Leben alles andere ist als behütet und die schon ein Übermaß an Erschütterung erfahren haben oder gerade erfahren. Euch meine ich gerade nicht. Euch gilt ein anderes Jesuswort: Selig die Trauernden, selig die hungern und dürsten nach Gerechtigkeit. Sie werden getröstet, sie werden gesättigt werden. Ich meine all die anderen, für die der Glaube eine Erfolgsgeschichte ist, wie für die Söhne des Zebedäus, die sich etwas davon versprechen, Glaubende zu sein, wie im Himmel, so auf Erden. Darüber kann man reden jetzt und man kann sich sogar darüber empören, aber niemand ist dafür zu verurteilen. Jesus verurteilt seine beiden Freunde mit keinem Wort. Das finde ich ist ganz wichtig, hier festzuhalten. Man erhebt sich so leicht über diese beiden, aber die sind genau wie wir. Und es ist gut, dass Jesus sich ihnen so verständnisvoll zuwendet. Aber er richtet doch ernste Worte an sie. Ihr wisst nicht, worum ihr bittet. Könnt ihr den Kelch trinken, den ich trinke, oder euch taufen lassen mit der Taufe, mit der ich getauft werde? Da stellt sich die Frage, was ist eigentlich notwendig, um Christus nachzufolgen und dabei erfolgreich zu sein? Was macht uns zu Christen, die wirklich etwas zu sagen haben, auf die Menschen hören, wo sie denken, das ist jemand, der ist glaubwürdig und mit seinem ganzen Leben bezeugt er das, was er glaubt? Was ist dafür notwendig? Wenn wir jetzt einmal sammeln würden, dann kämen wahrscheinlich Punkte zusammen wie diese, ja, um Christ zu sein, da muss man die Bibel lesen und gut kennen. Wir müssen regelmäßig beten. Wir müssen uns um Frieden und Versöhnung bemühen mit den Menschen um uns herum. Wir müssen oder sollten einen Teil unseres Geldes vielleicht spenden. Wir sollten bescheiden leben und, und. Und das ist alles überhaupt nicht falsch. Aber das sagt Jesus genau Jakobus und Johannes nicht. Er sagt ihnen etwas anderes. Und zwar fragt er sie, ob sie bereit sind, den Kelch des Leidens zu trinken und ihr selbstsüchtiges Ego fallen zu lassen in den Tod. Dafür stehen Taufe und Abendmahl. Es sind Leidenssymbole, alle beide. Die Jünger, diese beiden, wollen das Leiden ausklammern und gleich in die Herrlichkeit durchmarschieren. So wie wir alle, wenn wir ehrlich sind. Wer will schon leiden? Aber Jesus sagt, der Weg zum Tisch des Königs führt durch das Tal der Tränen. Wir müssen uns an die Grenzen unserer Möglichkeiten führen lassen. Das mit einrechnen, Demütigungen und Tiefschläge aushalten. Darauf kommt es an. Denn da unten im Jammertal, da zeigt sich, wer wir wirklich sind. Wie reagieren wir, wenn man uns unser gutes Recht verweigert? Werfen wir dann alle Demut über Bord und fordern unser Recht? Fangen wir an, Gift und Galle zu sprühen, weil man uns unser Recht verweigert, das wir doch haben? Oder bleiben wir freundlich, empathisch, gelassen? Das ist die schwerste Lektion unseres Menschseins, würde ich sagen. Jesus selber hat mit sich und mit Gott gerungen im Garten Gethsemane, genau an diesem Thema. Er wollte auch nicht leiden und hat Gott gebeten, lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Wir können sagen heute, ja, weil Jesus ihn dann doch getrunken hat, müssen wir ihn nicht mehr trinken. Aber das wäre ein Missverständnis. Jesus hat das Abendmahl eingesetzt, damit uns dieser Zusammenhang mit dem Leiden vor Augen bleibt. Immer. Eine ganze Kirchengeschichte lang. Und die Kirche hat noch die Taufe hinzugesetzt, damit es auch wirklich klar ist. Nachfolge Jesu Christi ist nicht Leidensvermeidung, sondern ein Weg, der sich in den Leiden unseres Menschseins bewährt. Jedem von uns ist ein bestimmtes Maß an Leiden aufgegeben, den einen mehr, dem anderen weniger. Warum? Das weiß niemand. Wer durch sie hindurchgeht, ohne zu zerbrechen, ohne bitter zu werden oder zynisch, der hat etwas zu sagen über die Nachfolge Jesu Christi. Die Kraft dazu liefert Gottes Geist, der Tröster und Worteeingeber in Schwierigkeiten. Wir können vieles aus Büchern oder Vorträgen oder Predigten lernen, theoretisches Wissen, aber worauf es wirklich ankommt, das ist unser Verhalten im Leiden. Da ist Jesus uns am nächsten und da spüren wir die Kraft seiner Liebe, die kein böses Wort für den Bedränger hat und selbst für die noch bitten kann, die ihm die Nägel durchs Fleisch treiben. Ich fürchte, wir alle sind so ein Evangelium nicht gewohnt. Wir haben uns an ein seichtes Wohlstandschristentum mit frommer Unterhaltungsmusik und Wellness-Spiritualität gewöhnt. Das ist überall zu haben. Wir singen uns lieber zur Rechten und Linken des Königs oder auf seinen Schoß, als neben ihm am Kreuz zu hängen. Und wie gesagt, das ist nur menschlich und verständlich. Und Jesus verurteilt uns dafür genauso wenig, wie er es bei Jakobus und Johannes getan hat. Aber er stellt uns eben auch immer wieder diese Frage, wisst ihr eigentlich, was ihr da tut, wie ihr da bittet? Könnt ihr meinen Kelch trinken und meine Taufe ertragen? Denn das macht euch zu meinen Nachfolgern, nicht eure frommen Wünsche, die ich überhaupt nicht erfüllen kann. Nachdem Jesus mit den Zebedäus-Söhnen gesprochen hat, merkt er, dass es bei den anderen 10 rumort. Sie ärgern sich über diese Donnersöhne, wie Jesus sie einmal genannt hat. Auch ihnen hat Jesus etwas zu sagen. Sie erleben jetzt genau das, was Jesus eben angesprochen hat. Bei den beiden. Sie werden gedemütigt, sie werden zurückgesetzt, sie werden beleidigt. Da meinen 2, sie seien wichtiger als die anderen 10. Das kränkt das Ego der Zehn und macht sie immer unwilliger, wie es da heißt. Sie sind anscheinend nicht bereit, das hinzunehmen. Jesus könnte ihnen eigentlich dasselbe noch einmal sagen. Seid ihr bereit, diesen Kelch zu trinken, mit dieser Taufe getauft zu werden? Aber er sagt ihnen etwas, das noch weitergeht. Er spricht sie an als die, die einmal seine Gemeinde leiten werden. Es ist zutiefst menschlich, dass sich in menschlichen Gemeinschaften Führungspersonen hervortun. Und je nach Zivilisation sind das die, die sich mit Gewalt durchsetzen oder mit Geschick oder solche, die aufgrund bestimmter Regeln gewählt werden. Immer besteht die Gefahr, dass diese Leute ihre Macht missbrauchen. Und sie führen ihre Gemeinschaft dann nicht mehr zu deren Wohl, sondern verfolgen ihre eigenen Ziele. Dafür müssen sie alle bekämpfen, die sie an ihre eigentliche Aufgabe erinnern. Und ihre eigentliche Aufgabe, das ist der Dienst an der Gemeinschaft. Beispiele dafür muss man nicht lange suchen. Heute wird in Ungarn das Parlament neu gewählt. Und es heißt, das sei vielleicht die letzte Chance, das Abgleiten in eine Autokratie nach russischem Muster noch zu verhindern. In der Gemeinde Jesu soll es nicht so zugehen, sagt Jesus. Da soll das Ansehen von denen am größten sein, die dem Wohl aller dienen. Ein positives Beispiel dafür sind für mich gerade die Brüder Klitschko. Weiß nicht, wie es euch geht. Sie bleiben im Krieg, obwohl sie alle Möglichkeiten hätten zu gehen. Sie sind Vorbilder vorher schon und sie nehmen das ernst, auch in der Lebensgefahr, und bleiben. In der Gemeinde sollen wir die am meisten schätzen, die allen dienen. Die es zum Beispiel möglich machen, dass wir heute so Gottesdienst feiern können. In einem warmen, sauberen Gemeindehaus, mit schöner Musik, mit freundlicher Ansprache, mit angenehmem Ton und Beleuchtung, mit Beamerfolien und Abendmahl, mit Livestream-Angebot, parallelem Kindergottesdienst und Kaffee nach dem Gottesdienst. An einem einzigen Gottesdienst sind so viele Menschen hier beteiligt, die der Gemeinschaft dienen. Und viele davon sieht man gar nicht. So soll das unter uns sein. Und ich bin froh und dankbar, dass es an vielen Stellen auch so unter uns ist. Dienen hat aber immer auch etwas mit Leiden zu tun. Denn auch in der Gemeinde bekommen wir für unser Dienen nicht die nötige Wertschätzung. Nicht immer. Manchmal bekommen wir vielleicht sogar grobe Kommentare oder wir werden übersehen oder missachtet. Im 1. Petrusbrief heißt es: Freut euch, dass ihr damit an den Leiden Christi teilhabt. Freut euch, dass ihr damit an den Leiden Christi teilhabt, wenn ihr übersehen, gedemütigt, grob angegangen werdet. Das passt so gar nicht. Aber genau dadurch werden wir trainiert, unser Ego loszulassen und seine Sucht nach Aufmerksamkeit und Streicheleinheiten loszulassen. Warum sollte es uns denn anders gehen als dem, nach dem wir uns nennen? Denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben hinzugeben als Lösegeld für viele. Ein Wort zu diesem Lösegeld. Das klingt nach Kidnapping, aber es hat einen anderen Hintergrund. In der Antike konnte man in Schuldsklaverei geraten, wenn man zahlungsunfähig war. Man musste sich selbst an seinen Schuldner verkaufen und war dann sein Sklave. Im Judentum gab es das auch, aber es gab zugleich die Verpflichtung in der Tora, einen nahen Verwandten loszukaufen aus der Schuldsklaverei, wenn ihm sowas passiert ist. Und das Lösegeld ist das Geld, das man dafür aufwenden musste, um einen Verwandten freizukaufen. Hier steht also, bildlich gesprochen, Christus hat als unser naher Verwandter den Preis gezahlt, der uns aus der Unfreiheit erlöst. Und dieser Preis war sein Leben. Er hat sich hingegeben, damit wir frei werden von den gierigen Wünschen unseres Ego, das Macht und Ehre will. Er ist das Modell für ein Leben in Freiheit. Deshalb sollen wir ihm nachfolgen und ihn nicht nur bewundern. Er ruft uns, seinen Weg zu gehen. Einen Weg, der nicht ohne Leiden ist, aber der uns durch das Leiden hindurch zur Vollendung führt. Dieser Weg verändert uns mehr, als jedes angelesene Wissen uns jemals verändern könnte. Es ist ein Weg des Abstiegs und des Loslassens. Vielleicht haben wir Angst davor, diesen Weg zu gehen. Er kostet uns auch viel. Auch uns bleibt das Ringen nicht erspart, das Christus in Gethsemane durchgemacht hat. Vielleicht hilft uns ja das Gebet des berühmten chassidischen Rabbis Baal Shem Tov. Der betet so: Lass mich fallen, wenn ich muss. Der, zu dem ich werde, wird mich auffangen. Amen.